Liebe Brüder und Schwestern, ich heiße alle recht herzlich willkommen in dem teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir sind dem Herrn dankbar, dass wir uns immer noch versammeln dürfen in Zürich, um das Wort Gottes zu hören. Ihr alle weltweit, die zuhören, werden auch denselben Segen empfangen, wie wir in Zürich. So möchte der Herr uns segnen. Ich möchte, bevor wir beten, ein Psalmwort lesen. Wir lesen aus Psalm 95. Psalm 95, Vers 1 bis und mit 8. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln, jauchzen dem Felsen unseres Heils. Lasst uns mit Dank vor sein Angesicht treten, mit Liedern ihm jauchzen. Denn ein großer Gott ist der Herr und ein großer König über alle Götter. Er, in dessen Hand die Tiefen der Erde sind und dem auch die Gipfel der Berge gehören. Er, dem das Meer gehört, er hat's ja geschaffen, und das Festland, seine Hände haben's gebildet. Kommet, lasst uns anbeten und niederfallen, die Knie beugen vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide, die Herde seiner Hand. Möchtet ihr heute doch hören auf seine Stimme, verstockt nicht eure Herzen wie bei Meriba, wie am Tage von Massa in der Wüste. Jauchzet dem Felsen unseres Heils. Ja, liebe Brüder, liebe Schwestern, wir können dem Herrn nur Dank sagen für all die Liebe, die Güte, die er uns entgegengebracht hat. Lasst uns mit Dank vor sein Angesicht treten. Ja, wir sind hier, um zu danken. Im Vers 6 heißt: Kommt, lasst uns anbeten und niederfallen, die Knie beugen vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Das wollen wir nachher, nachdem ich das Wort gelesen habe, den Herrn anbeten. Vor unserem Schöpfer, unser Herr Jesus Christus. Dann steht noch: Und wir, das Volk seiner Weide, die Herde seiner Hand. Möchtet ihr heute noch hören auf seine Stimme? Ja, heute Nachmittag hören wir seine Stimme. Bruder Frank wird sprechen zu uns, nicht seine Worte, sondern er wird Gottes Worte bringen. Und wir danken dem Herrn, dass wir immer noch Versammlungen haben dürfen in Zürich. Ende Jahr sind es 55 Jahre, dass meine Frau und ich hier in Zürich versammelt sind. Dem Herrn sei Lob, Preis und Dank. Es ist immer noch dasselbe Wort, frisch vom Thron. Wir danken dem Herrn und wir wollen beten. Treuer Herr, wir danken dir für all deine Liebe, für deine Güte, dass wir heute Nachmittag hier sein dürfen, um dein wahrhaftiges Wort zu hören. Du warst mit dem Volke Israels in der Wüstenwanderungen. Jeden Tag hast du ihnen frische Speise gegeben. Jedoch am zweiten Tag darauf war in diesen Speise Würmer. Doch am nächsten Tag hat er ihnen wieder frische, neue Speise dargereicht. Liebe Brüder, liebe Schwestern, so wird es uns auch heute neue, frische Speise darreichen. Treuer Herr, dir wollen wir danken für dein wahrhaftiges Wort, für diese Speise, die wir immer noch zu uns nehmen dürfen. Lob, Preis und Dank sei dir. Es ist die Speise für die Endzeitgemeinde. Treuer Herr, lass du uns in einem Geiste sein, dass wir gemeinsam mit dir zu dir kommen können. Herr Jesus, eines Geistes müssen wir sein. Wir danken dir, treuer Herr, loben und preisen dich und danken dir für diese Speise, die wir heute Nachmittag erhalten dürfen. Dir sei Lob, Preis und Dank in Jesu Namen. Amen.
Halten wir zwei Dinge fest, ehe ich lese und weiter übersetze. Wir sind durch den ersten Adam, ohne gefragt worden zu sein, von Gott als Sünder abgestempelt und verurteilt worden. Keiner von uns ist gefragt worden, wann, wie und wo er geboren werden möchte. Und keiner von uns ist gefragt worden, ob er Sünder oder nicht sein möchte. Aber genauso ist es mit dem, was durch den zweiten Adam geschah. Als wir noch Sünder waren, noch gar nicht existierten, im Leibe noch gar nicht erschienen waren, ist durch die Rechttat des einen, nämlich durch Christus, die Genugtuung vor Gott für alle, die zum Glauben kommen würden, getan worden. So wie wir einerseits ohne unser Hinzutun als von Gott getrennt und verurteilt in diese Welt hineingeboren worden sind, so sind wir durch Golgatha mit Gott versöhnt worden, gerechtfertigt und Gottes Eigentum geworden für Zeit und Ewigkeit. Das muss man einmal so richtig sehen, sonst werden wir mit uns selber zu tun haben, unser Leben lang, und am Ende noch nicht fertig sein. In Römer im 5. und im 6. Kapitel stehen ganz besondere Worte. Man könnte sie Kernworte des Erlösungswerkes nennen. Und ich möchte, ja, hier müsste viel gelesen werden. Ich möchte hier von Vers 12 lesen. Römer Kapitel 5 von Vers 12. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt hineingekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen ist, weil sie ja alle gesündigt haben. Denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt vorhanden. Die Sünde wird nur nicht angerechnet, wenn kein Gesetz vorhanden ist. Aber trotzdem hat der Tod seine Herrschaft unbeschränkt von Adam bis Mose sogar über die ausgeübt, welche sich nicht durch Übertretung in gleicher Weise versündigt hatten wie Adam, der das Vorbild des zukünftigen Adam ist. Jedoch verhält es sich mit der Gnadengabe Jesu nicht so wie mit der Übertretung Adams. Denn wenn dort die Übertretung des einen den Tod der vielen zur Folge gehabt hat, so hat sich die Gnade Gottes und die Gnadengabe des einen Menschen, Jesus Christus, erst recht an den vielen überreich erwiesen. Auch ist bei der Gabe die Wirkung nicht wie so wie dort, wo ein einziger Sünder den Anlass gegeben hat, denn das Urteil aus Anlass eines einzigen Sünders ist zum Verdammungsurteil geworden. Dagegen die Gnadengabe aus Anlass vieler Übertretungen zum Rechtfertigungsurteil oder Freispruch. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod durch die Schuld jenes einen seine Herrschaft unbeschränkt ausgeübt hat, so werden hier noch viel gewisser die, welche die überschwängliche Fülle der Gnade und des Geschenks der Gerechtigkeit empfangen, im Leben oder im zukünftigen Leben als Könige herrschen durch den einen Jesus Christus. Man könnte hier weiterlesen, es ist wirklich ein Kernsatz nach dem anderen. Und es ist notwendig, dass wir die Sprache Gottes sprechen. Wir geben zu, in Sünden geboren und in Sünden gelebt zu haben. Das ist die Beurteilung Gottes jedem Menschen gegenüber. Und wenn sich einer in völlig weiß kleiden würde, der könnte noch in seinen Turban eine weiße Feder einsetzen. Und darunter ist der schwarze Mann. Jeder Mensch, der in diese Welt hineingeboren wurde, ist nach dem Sündenfall geboren und ist deshalb in das Gottgetrenntsein, in das Verlorensein, in die Verdammnis, in die Verurteilung hineingeboren worden von Kindheit an. Und ihr habt heute den Vergleich mitgehört von Bruder Brenhim, über dessen Takt ich immer noch staune. Es gab selten einen Menschen, der so taktvoll ist oder war wie er. Ihr habt den Vergleich gehört, wie da ein wenig sogenanntes heiliges Wasser, da aus einem Juden einen Christen machen soll. Die erste Frage ist, wer hat das Wasser heilig gemacht? Es kann höchstens nass sein, aber nicht heilig. Aber die Menschen glauben es. Und als dann der Gemachte auch noch was machen wollte, dann konnte der, der Macht hatte, dies Wasser heilig zu gestalten, dem fehlte dann der Glaube, dass eine Verwandlung stattfinden kann. Nein, wir sind Gott von Herzen dankbar, dass wir hier vor seinem Angesicht nicht als Pharisäer, nicht als Menschen auftreten, die sagen, Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser oder jener. Wir sagen, o Gott, dein Urteil über mich stimmt genau. Es trifft zu. Wir sagen Amen dazu. Wenn dann aber geschrieben steht, wie das Verdammungsurteil durch den einen über alle kam und danach geschrieben steht, durch die Rechttat des einen ist die Rechtfertigung für alle, die glauben, gekommen, dann sagen wir von Herzen Amen. Und dann erkennen wir, dass der erste Zustand von Gott aufgehoben wurde und als Recht und der zweite als rechtskräftig hingestellt wurde. Demzufolge sind wir in den Augen Gottes nicht Sünder von Gott fern, sondern Kinder als mit Gott versöhnt. Ich lese noch aus Römer 5 den 18. Vers. Hier steht, wie es durch eine einzige Übertretung für alle Menschen zum Verdammungsurteil gekommen ist, so kommt es auch durch eine einzige Rechttat für alle Menschen zur lebenswirkenden Rechtfertigung. Amen. Ja, ob zwei Armen genügen, weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Das ist Evangelium. Das ist der Kern der göttlichen Botschaft. Hier ist doch kein Amtsträger, der seine Hände irgendwo in Weihrauch oder sonst wo taucht und mit dem Pinsel umherweht. Hier wird das Wort Gottes mit Wahrhaftigkeit verkündigt. Wohl dem Menschen, der es glauben kann. Und wer glaubt, geht ein zu der Ruhe Gottes. Das ist herrlich. Und das sollte uns alle froh stimmen. Doch, wir sagen Ja zu allem, was Gott gesagt hat. Wir sagen Ja, wenn geschrieben steht, dass wir in dem ersten Urteil alle mit verdammt wurden. Ich kann nichts dafür, aber so ist es. Und genauso ist es mit dem zweiten, mit der Rechtsprechung. Ihr könnt es ja vorher lesen, steht im gleichen Kapitel, von Vers 5, dass Gott seine Liebe uns gegenüber schon dadurch erwiesen hat, als wir noch seine Feinde waren, und hat uns schon mit sich selber versöhnt. Es liegt nur noch an dir, es anzunehmen oder abzulehnen, Ja oder Nein zu sagen, zu bleiben, wie du bist, oder zu werden, wozu Gott dich bestimmt hat. Und diese persönliche Entscheidung wird Gott keine Menschen abnehmen. Die müssen wir unter der Verkündigung des Wortes treffen. Und daher steht in Römer 10 geschrieben, der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Worte Gottes. Wenn das Wort gepredigt und geglaubt wird, dann handelt Gott. Dann gilt das, was Gott als rechtskräftig hingestellt hat. Wenn ihr den Hebräerbrief liest, findet ihr die Passage, in der geschrieben steht, wenn der erste Bund genügt hätte, um die Menschen zur Vollendung zu bringen, dann hätte Gott nach keiner Möglichkeit gesucht, einen zweiten Bund aufzurichten. Und dann denken wir an Matthäus 26, wo der Herr sagte, dies ist der neue Bund in meinem Blut. Amen. Gott hat einen neuen Bund gemacht und hat einen neuen Menschen gemacht, der in diesen neuen Bund hineingenommen wurde. Und alles, was jetzt nicht entsprechend dem neuen Bund an uns ist, erklären wir als nicht existent. Und alles, was Gott fordert und von uns haben möchte, das wird er selber wirken, so wie es ihm gestatten. Und wir sind tatsächlich hier, damit Gott an uns wirke. Als Bruder Russ nach der Vormittagsandacht hier das letzte Gebet zum Throne Gottes emporschickte, dachte ich bei mir selber, wie schön, wenn wir so alle mit eingestimmt hätten. Vielleicht haben wir es ja auch, nur nicht so für uns hörbar. Aber Gott sieht ja auch die Herzen. Aber ich habe wirklich den dringenden Wunsch, lasst uns einsteigen, mitmachen, ob singen, ob beten, ob Wortverkündigung, mitgehen, Anteil haben, damit der Geist und das Blut und das Wort wirksam sein können. Das haben wir vorhin ja schon sagen wollen. Viele haben die Vergebung durch das Blut im Glauben an Jesus Christus erlebt und sind dabei stehen geblieben, sind nicht zur Wiedergeburt durchgedrungen, nicht zur Versiegelung gelangt, haben sich damit begnügt und sind stehen geblieben. Der Herr hat eine Gemeinde, die er ohne Flecken und ohne Runzel vor seinem Gnadenthron darstellen wird. Da, wo das Blut der Versöhnung hingebracht wurde und besser spricht als das Blut Abels, uns freispricht, ja freigesprochen hat, so dass wir nicht nur gläubig geworden sind, sondern als gläubig gewordene die Gnade haben, durch den Geist und das Wort weiter mit Gott zu gehen, als gehorsame Kinder jeden Schritt mit ihm weiterzugehen. Ich hatte nicht vor, heute hier jetzt am Nachmittag etwas zu sagen, und dennoch bewegt es mich. Ich möchte einfach, das gehört zur Verkündigung, wie Paulus damals sagte, dem Herrn eine Braut zu führen, ohne Flecken, ohne Runzel. Hier soll nicht nur gepredigt werden, hier soll das, was gepredigt wird, erlebt werden. Hier sollen Menschen mit nach Hause nehmen, was Gott ihnen anbietet, soll nicht nur bei dem Angebot bleiben, es soll zur Sache gehen. Und ich meine, der Herr wird uns die Dringlichkeit noch recht bewusst machen. Erst dann, wenn wir sagen können, wie der Prophet Jesaja gesagt hat, Entsetzen ist es, eine Weissagung wahrzunehmen. Das Bett, in dem man sich ausstrecken möchte, ist zu kurz. Die Decke, in die man sich einhüllen möchte, reicht nicht. Ihr kennt ja alle das Wort. Wir müssen feststellen, dass es nicht reicht, dass wir mehr benötigen. Und dann kann Gott mehr geben. Dann kann er sich offenbaren. Selig sind sie, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Sie werden gesättigt werden. Können Sie heute Abend mal im Natürlichen sehen, wenn Leute den ganzen Tag nicht gegessen haben, wie das dann zur Sache geht. Und so muss es doch auch im Geistlichen sein. Man muss doch einfach zur Sache kommen und essen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Worte, das aus dem Munde Gottes ergeht. Und ich meine, in unseren Tagen ist viel Wort Gottes aus dem Munde Gottes ergangen. Ich habe es wohl zweimal schon gesagt, hier sind weder Propheten noch Apostel, um uns zu dienen. Aber wir haben das Wort der Propheten und das Wort der Apostel. Wir haben das Alte und das Neue Testament durch göttliche Offenbarung geschenkt bekommen. Für uns ist es wirklich kein Buch, das man so liest wie irgendein anderes Buch und sich dann Gedanken darüber macht, sondern hier redet Gott mit uns. Und wie Paulus damals sagte, so dürfen wir es auch jetzt sagen. Ihr habt das von uns gepredigte Wort nicht als Menschenwort, sondern als Gottes Wort aufgenommen, was es auch in der Tat ist. Und so möge das Wort des Herrn an uns ergehen. Und es täte uns gut, wenn wir's mit Ehrfurcht und Andacht hören, innerlich offen sind und mitgehen und dann entsprechend reagieren, damit Gott durch sein Wort und durch seinen Geist in der bluterkauften Schar das ausrichten und bewirken kann, was er sich vorgenommen hat. Wie viele möchten Gott erleben? Amen. 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 Ja, wie viele glauben, dass das möglich ist? Amen. Tja, an Gott liegt's nicht. Oh, dass du könntest glauben, du würdest Wunder sehen. Was tat der Herr als erstes nach seiner Auferstehung? Als er zu den Elfen sprach, er schalt ihren Unglauben. Der Herr war entsetzt, dass er in den Seinen solch massiven Unglauben findet. Vorher hatte er ihnen ja gesagt, wer da glaubet, dem werden diese Wunderzeichen folgen. Und nach der Auferstehung sieht er die Bescherung des Unglaubens. Und es heißt, er schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit. Das will ich euch sagen. Die beiden Dinge sind ein Paar. Überall da, wo Herzenshärtigkeit zum Vorschein kommt, da ist Unglaube irgendwo im Busch. Aber da, wo Lieblichkeit, wo Gnade und Mitgefühl ist, da ist Glaube. Glaube, wie die Schrift sagt. Und in diesem Fall sagt sie uns, wie wir es ja gelesen haben, wie durch einen einzigen Menschen das Verdammungsurteil über alle kam, so ist durch einen Menschen die Rechtsprechung für alle gekommen. Und es ist sogar eine lebenwirkende Rechtsprechung. Nicht nur gerecht gesprochen, sondern direkt neues Leben wirkend in denen, die Gott erlöst hat, die er gerecht gesprochen hat. Gott ist doch wirksam. Gott macht doch keine leeren Worte. Wenn er sein Wort sendet, dann doch um es ausrichten zu lassen, wozu er es sandte. Nun gut, Gott segne uns. Jetzt werde ich weiter übersetzen. Wenn ihr geboren wurdet in eine Bruderschaft, eine Gemeinde, dann seid ihr das. Wenn in einer Glaubenssitzung, seid ihr das. Wenn ihr aber von Gott aus geboren seid, dann habt ihr sein Wort empfangen, dann ist Gott euer Vater und er wird euch erheben, dass ihr sein Wort sprechen könnt. Es ist etwas Neues entstanden. Er ist bereit, das Wort zu nehmen und bringt es dann zum Leben. Jetzt habt ihr eure Erziehung, euren Training, eine Kindererziehung. Das ist der schwere Teil. Wenn ihr meint, das oder das tun zu müssen und dann das Wort euch drängt, und zeigt, dass es anders getan werden müsste. Ihr sagt, warum glauben Sie das doch so? Seht, andere sagen, es macht keinen Unterschied, was wir glauben. Doch Gott sagte es so. Ihr habt einen neuen Vater. Wenn ihr wiedergeboren worden seid, dann habt ihr auch eine neue Natur. Die alte Natur ist tot. Ihr habt eine neue Natur. Eins ging ihr eines Weges, jetzt des anderen Weges. Einmal in die Richtung runter, jetzt in die Richtung hinauf. Es sind neue, ihr liebt die Dinge der Welt nicht mehr, sondern die Dinge Gottes. Ihr gebt nichts mehr darum, was Menschen sagen, ob sie über euch lachen oder nicht. Denn ihr seid von oben her geboren und ihr seid nach oben hin ausgerichtet. Gott schämt sich euer nicht, ihr schämt euch Gottes nicht. Lies das 11. Kapitel aus dem Hebräerbrief, dann werdet ihr sehen, was sie getan. Sie wandelten in Höhlen und waren gekleidet mit Schaffellen und so weiter, waren in Wüsten. Lies das 11. Kapitel im Hebräerbrief. Dann werdet ihr sehen, was Menschen tun, deren Natur verändert wurde. Welch eine Art von Natur habt ihr? Seine Natur. Wenn ich meines Vaters Natur hätte, würde ich die Dinge tun, die mein Vater tat. Aber jetzt, nachdem ich wiedergeboren bin, es kommt ja darauf an, wer mein Vater ist. Wenn ihr nur in eine Gemeinde hineingeboren seid, ist das euer Vater. Dann nennt ihr den einen Vater in einer Kirche. Aber wenn euer Vater Gott ist, dann seid ihr in die Familie Gottes hineingeboren worden, dann sucht ihr die Dinge Gottes. Das stimmt. Ihr seid ein Gotteskind. Eure Natur ist die Natur Gottes. Manche von euch, höre ich sagen, dass gesagt wird, oh, unsere Gemeinde glaubt, die Tage der Wunder sind vorbei. Wie könnt ihr glauben, dass die Tage der Wunder vorüber sind, wenn Gott selber ein Wunder ist, wenn er zusammengesetzt insgesamt ein Wunder ist, die Natur ein Wunder ist und seine Handlungen ein Wunder sind, sein ganzes Wesen ein Wunder ist. Wie könntet ihr etwas anderes sein als auch ein Wunder? Eure neue Natur ist ein Wunder. Euer neues Leben ist ein Wunder. Euer Wesen ist ein Wunder. Ihr könnt nur noch zurückschauen auf die tote Natur. Denn es ist alles neu geworden. Eine neue Kreatur. Eine neue Schöpfung. Das stimmt. Ihr wisst ja von meiner Geschichte, als damals ein Adlerjunges geboren wurde unter den Küken. Es war ganz anders. Aber so ist es geboren worden. Seht, der Same im Ei war anders. Es war ein anderer Vogel. Natürlich. Er sah anders aus, handelte komisch. Nicht wie die anderen, aber er handelte ganz natürlich nach seiner Art. Er konnte nichts dafür. Er war ein Adler. Seine Natur war eine Adlernatur. Er konnte nichts anderes sein als ein Adler. Seht, so ist es mit diesen Denominationen. Dort sind auch Adler. Seht, aber noch sind sie im Schmutz um den Dingen dieser Welt. Es ist unsere Aufgabe, hinzugehen, sie herauszurufen. Eines Tages kam die Adlermutter geflogen. Meint ihr, die Henne konnte dieses Junge festhalten? Komm hier, Liebling, bleib hier und so weiter. Nein, seine Neigungen waren nach oben hin gerichtet. Und er begab sich hinauf. Keine Denomination mehr für ihn. Man konnte ihn nicht zurückhalten. Ein Mensch, der aus Gott geboren ist, den könnt ihr in die Verdorbenheit der Sünde nicht zurückrufen. Er ist geboren, er ist wiedergeboren, er ist neu. Er hat die Natur eines Adlers. Er muss in das Himmlische hinauf. Er muss dorthin, wo seine Mutter ist, sein Vater. Seht, oh, heute heißt es, Priester sagt, komm, tretet unserer Kirche bei. Das ist doch der Fanatismus. Aber das Adlerjunge hört den Ruf der Mutter. Vielleicht mag die Mutter gesagt haben, Jesus Christus derselbe, gestern, heute und Ewigkeit. Und die Henne sagt, ach, die Tage der Wunder sind vorbei, gluck, gluck, gluck. Die Tage der Wunder sind vorbei und so weiter. Ihr konntet ihn nicht mehr festhalten. Ich kann ihn sagen hören, Mama, wie komme ich da hinauf? Bewege nur deine Fittiche, es wird gehen. Du bist ein Adler. Wandle im Glauben. Wie soll es geschehen? Wie werden, Mama? Wandle, es wird geschehen. Seht die ersten Bewegungen. Zum ersten Mal hat er mit dem Flügel auf den Zaunpfosten geschlagen, aber dann hob er sich hinauf. Neue Natur, neues Wesen, neue Schöpfung, die Natur eures Vaters. Und ihr glaubt und liebt jedes Wort, das er sagte. Jedes Menschenwort ist Lüge, weil es im Gegensatz zu diesem Wort steht. Die Bibel ist recht, ganz gleich, was eine Kirche sagt. Die Bibel hat Recht für euch. Wenn die Kirche euer Vater ist, glaubt ihr dem der Kirche als Vater. Ist es Gott, glaubt ihr Gott. Seht, entweder habt ihr diese oder jene Natur. Ist Gott euer Vater, habt ihr seine Natur und ihr glaubt sein Wort. Gehört ihr zur Kirche, glaubt ihr das Wort der Kirche. Seid ihr wiedergeboren, glaubt ihr, was Gott gesagt hat.
Amen.
Nicht die Gemeinde- oder Kirchensatzungen. Es erinnert mich an eine Geschichte aus Georgia. Man hatte dort eine Ente unter den Küken. Und diese Ente war ebenfalls ein komisches Ding unter den Küken. Hatte sogar einen eigenartigen Schnabel. Aber dieser Schnabel war zu einem bestimmten Zweck da. So ist es manchmal mit den Christen. Die kommen den anderen ein wenig fanatisch vor. Aber das ist zu einem bestimmten Zweck. Er sah anders aus und komisch, weil er unter den Küken war. Oder sogar unter den Puten. Auch sie hatten ihre Eigenart. Und liebten andere Dinge, aber die Ente war anders. Eines Tages ging die alte Henne mit den Jungen hinter das Haus, aber dieses Entenjunge sprach eine ganz andere Sprache, hatte ganz andere Bedürfnisse. Es kam aus einem ganz anderen Ei. Und ich glaube, viele von euch können sagen, wir kamen aus verschiedenen Kirchen, aber sie waren echt, sie wurden herausgeboren. Seht, die anderen erfassen es nicht, sie glauben es nicht so. Ich verwende diese Beispiele, um euch das so vor Augen zu führen. Eines Tages ging sie hinter den Stall und da war Wasser, das da floss. Da war ein kleiner Bach. Und zunächst folgte das Junge noch der Henne. Aber es war nicht zufrieden mit dem, was dort gegessen wurde und was sie taten. Und nach einer Weile hat er den Geruch des Wassers verspürt und dachte, woher kommt das denn jetzt? Oh, dieser kleine Wind vom Himmel, wenn der nur kommt, oh, achtet darauf, wie erfrischend ist es. Dann wird die Predigt euch ansprechen, sie wird euch etwas bedeuten. Ihr wisst, oh, himmlischer Sonnenschein. Sie dachte, irgendetwas ist doch anders. Seht ihr die Erfrischung, dieser frische Hauch entsprach der Natur, die wir schon hatten. Nun, ich weiß, etwas war da, zu dem ich gehörte, nicht zu den Satzungen. Ihr wisst, was ich meine. Wir haben Wasser gerochen. Und es hat uns dahin gezogen, so wie die Ente zum Wasser gezogen wird. So wird der Gläubige und Gott zusammengezogen, weil sie zusammengehören. Seht, und dann begann der Wind zu wehen, wie das mächtige Brausen vom Himmel damals. Und das Junge konnte nicht mehr widerstehen. Gerade durch ging es hin zum Wasser. Und ihr wisst ja, die Henne gluckte ihm nach, aber das nützte nichts. Und die Henne mag gesagt haben, du Fanatiker, komm doch zurück. Der hat überhaupt nicht hingehört. Er hatte Wasser gerochen. Es ging hin zum Wasser, war auf dem Wege dorthin. Oh, es ist ein Born gefüllt mit Blut, der aus Jesu Wunden floss. Wer sich taucht in diese Flut, wird alle Flecken los. Ein wirklicher Christ möchte mit der Welt nichts zu tun haben. Sie möchte nicht hier leben, umherirrend und dahin wandelnd, ohne zu wissen, wo sie sich befinden. Heute Methodisten, morgen Baptisten, Presbyterianer, Pfingster, dies und O Bruder, ein wirklicher Christ möchte die Erfrischung des Geistes, die Erfrischung des Lebens aus Gott haben. Seht, ihr seid eine Neuschöpfung. Ihr legt Reisen zurück über verschneite Straßen und vereiste und so weiter. Ihr kommt hierher. Seht, liebt ihr immer noch die Dinge dieser Welt, dann seid ihr betrogen. Dann ist euer Opfer noch nicht angenommen worden. Eure Natur ist noch nicht umgewandelt worden. Wisst ihr jetzt, was es bedeutet, wiedergeboren zu sein? Eure Natur wird verwandelt. Ihr werdet zu einer neuen Schöpfung. Zuerst müsst ihr sterben und dann wiedergeboren werden. Ich weiß, ich müsste schließen. Gebt mir noch ein wenig Zeit. Wenn ihr immer noch die Welt liebt und in Anspruch stellt, wiedergeboren zu sein, ihr könnt geweint haben, ihr könnt dies und jenes empfunden haben. Natürlich, man weint, wer weint denn nicht mal? Und ihr könnt sagen, Bruder Brenim, ich habe in Zungen gesprochen, das ist fein, das ist gut, und ich schaue jetzt auf eine Frau, über die mir eine Vision gezeigt wurde. Sie hatte einen Traum, und ich konnte es ihr sagen. Und dann musste ich hingehen und der Frau eines Pfingstpredigers sagen, du hast den Heiligen Geist nicht, Schwester. Aber dann hat sie ihn empfangen. Seht, es ist anders. Es ist nicht Zungenreden. Es ist nicht Tanzen im Geiste. Nichts dieser Dinge kann es ersetzen. Es ist ein Tod und eine Geburt. Eine verwandelte Natur. Ein verwandeltes Dasein. Die alten Dinge sind tot. Alles ist neu geworden. Die Welt ist tot und Gott hat alles neu gemacht. Gott ist euer Leben und die Welt ist euch tot. Habt ihr das begriffen? Höret. Ich muss es ein wenig verkürzen und das Gestrüpp aus dem Wege räumen. Männer und Frauen, die dem Worte Gottes und seiner Lehre nicht folgen wollen, obwohl sie den Anspruch stellen, wiedergeboren zu sein, etwas ist da verkehrt. Jetzt möchte ich einen Moment mit den Frauen sprechen. Wenn eine Frau weiß, dass Gottes Wort kurzgeschnittenes Haar verurteilt, das Tragen von langen Hosen oder kurzen Hosen und so weiter, und ihr habt nicht genügend Vernunft, um euer Haar wachsen zu lassen und euch wie eine Christin zu kleiden, dann seid ihr betrogen. Ich gebe nichts darum, was ihr erlebt habt, ob ihr in Zungen gesprochen habt oder im Geiste getanzt habt, dass sogar das ganze Gebäude erschüttert wurde. Das bedeutet gar nichts. Es zeigt immer noch, dass die Liebe zur Welt in euch ist, die und Gott verdammt ist oder verurteilt. Und die Bibel sagt, die Frau soll langes Haar haben. Denn das lehrt uns die Natur. Wenn sie langes Haar hat, ist es eine Ehre für sie. Wenn sie es schneidet, verunehrt sie ihr Haupt, nämlich ihren Mann. Und wenn der Mann langes Haar trägt, verurteilt er oder verunehrt er sein Haupt, welches Christus ist. Mögen sich die Frauen anständig kleiden wie Damen und dann schon allgemeiner Anstand, sagt es euch. Ja, ihr sagt aber, Ehre sei Gott, Halleluja. Ich habe in Zungen geredet, Halleluja, Ehre sei Gott. Das zeigt, dass der Geist, der in euch ist, verkehrt ist, weil ihr nicht die Natur des Wortes habt. Werdet ihr jederzeit das Wort annehmen, wenn ihr die Natur Gottes habt, dann seid ihr Söhne und Töchter Gottes geworden. Seine Nachkommen glauben sein Wort. Amen.
Amen.
Andererseits, ich glaube nicht an die Taufe auf den Namen dessen Jesus Christus und so weiter, sagen trotzdem Halleluja. Es zeigt, wer euer Vater ist und wem ihr vertraut. Irgendeinem Pastor. Seht, Prediger, viele werden an jedem Tage zu mir kommen. Prediger. Und werden sagen, haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht große Werke getan? Evangelisten auf dem Missionsfeld. Es sind unechte Kinder. Natürlich, wenn ihr aus Gott geboren seid, werdet ihr gewaschen im Wasserbad des Wortes, abgesondert von den Dingen der Welt. Und glaubet Gott, euch gestorben, eurem Wesen, eurem Denken, allem gestorben, und dann wird Gott mit euch ein Beweis, dass es Gottes Wort ist, dass ihr glaubt. Und Jesus sagte, diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Wie könnt ihr dann das Wort Gottes leugnen? Seht, jetzt sehen wir, was wiedergeboren bedeutet. Wenn ihr immer noch zornig seid, gemein seid, arrogant seid und so weiter. Und dann sagt ihr, wir sind geboren aus dem Geist, Streit hier und alles Mögliche. Nein, das ist kein neues Leben. Das ist nicht der Geist Gottes. Der Geist Gottes ist demütig, sanftmütig, lieblich, langmütig. Das ist Gott, freundlich, vergebend und so weiter. Das ist der Geist Gottes, jawohl. Doch sie halten fest an den Denominationen, reden in Zungen, Weissagen und sie tun diese Werke. Jesus sagte es, haben die Form der Gottseligkeit, halten fest an Denomination. Das ist ihr Vater. Sie sind dort hineingeboren worden. Es ist ihr Vater geworden. Seid ihr aus Gott geboren, ist er euer Vater geworden. Und er ist das Wort. Ganz gleich, wie viele Gefühlserlebnisse ihr hattet, ihr seid immer noch ein Kind des Teufels. Bis ihr der Welt gestorben und in Christus lebendig geworden seid. Gebt Acht. Eine Seele, sei sie gut oder schlecht, der Tod ändert nichts daran. Ich hatte viele Bibelstellen notiert, weil ich gerade darüber spreche. Was ist die Seele? Das seid ihr. Ihr seid die Seele, der Teil in eurem Inneren. Wenn ihr stirbt, was immer in euch ist, das geht zu seinem Bestimmungsort. Ihr könnt es nicht aufhalten, dann ist es soweit, der Tod ändert nichts, nur die Wiedergeburt verändert alles. Ihr sagt, ja, ich habe den Heiligen Geist. Und ich sage euch, der Heilige Geist tauft euch in den Leib zum Dienst hinein. Seht, wer glaubt, hat ewiges Leben. Wer meine Worte hört und an den glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben. Und dann kommt die Taufe des Heiligen Geistes und ihr werdet in den Leib hineingetauft. Aber wenn ihr glaubt, empfangt ihr ewiges Leben. Ihr bekommt neues Leben, werdet eine neue Schöpfung. Denkt daran, die Seele, ob gut oder schlecht, der Tod ändert gar nichts. Der Tod befördert nur zum Bestimmungsort. Habt ihr es gehört? Wenn die Welt in euch ist und die Liebe zur Welt, dann wird sie sterben, denn die Welt muss sterben. Gott hat die Welt zum Sterben, die Weltordnung, verurteilt. Und sie muss sterben. Und wenn die Welt in euch ist, werdet ihr mit der Welt sterben. Klarer kann es nicht gemacht werden. Seht, und wenn ihr aus Gott geboren seid, muss es zu Gott zurückgehen. Ist sie von der Welt, muss sie zur Welt zurückgehen und damit umkommen. Ist sie aus Gott, kehrt sie zu Gott zurück. Ob geschult oder nicht, gebildet oder nicht, reich oder arm. Wenn die Welt immer noch da ist, muss die Seele sterben. Und wenn sie in eurer Seele ist und die Dinge der Welt, werdet ihr mit der Welt umkommen. Das ist klar. Sollte sein. Ihr seid ein Teil der toten Welt. Und so wie die Welt tot ist, so seid ihr tot mit der Welt. Doch, wenn ihr wiedergeboren seid, lebt ihr mit Christus. Dann sind eure Neigungen auf die Dinge, die oben sind, gerichtet. Und nicht auf die Dinge der Welt. Aber wenn ihr wiedergeboren seid aus dem Geiste Gottes, werdet ihr ein Teil Gottes und seid ewig mit ihm. Der Tod kann euch dann nicht mehr berühren, wenn ihr wiedergeboren seid. Ihr seid ewig. Ihr wurdet verwandelt aus einem zeitlichen zu einem ewigen Geschöpf. Ihr seid verwandelt vom Tode zum Leben hinübergegangen. Ich rede vom ewigen Leben, vom ewigen Tode ins ewige Leben. Wenn ihr von der Welt seid, stirbt ihr mit der Welt. Die Bibel sagt im Johannesbrief, wenn jemand die Welt lieb hat, so wohnt die Liebe zum Vater nicht in ihm. Ihr könnt die Welt und Jesus zugleich lieben. Jesus sagte, ihr könnt nicht Gott und den Mammon lieben. Ihr könnt nicht die Welt und Gott zugleich lieben. Und wer sagt, er liebt ihn und nicht hält, was er sagt und tut, was er sagt, ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. So steht's geschrieben. O ihr in der Branham-Kapelle und ihr guten Menschen, lasst uns Inventur halten. Es ist ja Neujahr. Lasst uns beginnen, etwas tun, die Dinge der Welt hinaus tun. Nun gut, die Menschen von heute, sie nehmen viele Geister an. Sie gehen hin, nehmen den Geist, der in einer Gemeinde ist, in einer Kirche ist, an. Und sogar die Geister, die sagen, wir sind der Geist Gottes, wir sind wiedergeboren und es stimmt nicht mit dem Worte Gottes überein. Könnt ihr euch vorstellen, dass der Geist Gottes sein eigenes Wort leugnet? Könnt ihr Katholiken tatsächlich sagen, dass ihr aus dem Geiste Gottes geboren seid und dann die Dogmen annehmen, die im Gegensatz zur Bibel stehen und das Wort Gottes leugnen und sagen, ihr habt den Geist Gottes in euch, den Geist, der das Wort geschrieben hat, würde das Wort leugnen? Nein, das geht nicht. Wenn Gott etwas sagt, dann kann es später nicht ändern. Es ist unmöglich, dass Gott lüge. Er ist der Born aller Wahrheit, der Quell. Ihr Methodisten und Baptisten, ihr, die ihr tauft auf die Titel Vater, Sohn und Geist und wisst es besser, ihr kennt doch die Bibel. Ihr, die ihr zu einer Gemeinde beitretet, nur die Hand reicht und den Brief von Gemeinde zu Gemeinde als Empfehlungsschreiben mitnimmt, ihr sagt, ihr seid wiedergeboren? Wie könnt ihr das tun? Wie könnt ihr in das Wort Gottes hineinschauen und sagen, ihr seid wiedergeboren? Ihr seid der Gemeinde gegenüber gestorben. Seht, ihr müsst erst einem anderen absterben, um Gott leben zu können. Seht, aber sie nehmen jede Art von Geist, Gemeindegeist und viele anderen Geister, Propheten. Das Wort kommt zu den Propheten. So sagt es die Bibel. Ich schließe jetzt. Ich habe noch einige Gedanken, die ich weitergeben möchte. Das Wort des Herrn kam zu den Propheten. Was kam zu den Propheten? Das Wort der Kirche kam zu den Propheten. Das Wort der Glaubenssatzung kam zu den Propheten. Nein, das Wort des Herrn kam zu ihnen. Was war es? Der Prophet offenbarte das Wort Gottes. Seht ihr, das sind die Propheten, echte Propheten. Wir haben auch falsche Propheten. Auf sie kommen wir noch zu sprechen. Doch der wahre Prophet, zu den wahren Propheten kam das wahre Wort. Nicht eine Satzung kam zu ihm, nicht eine Denomination kam zum Propheten. Nein, sondern das Wort des Herrn kam zu den Propheten. Und er offenbarte es den Menschen. Der wahre Prophet hat das wahre Wort. Wie prüft man einen wahren Propheten? Wenn er das wahre Wort hat, hat er das wahre Wort nicht, ist er ein falscher Prophet. Dies Wort ist Gottes Wort. Und lass das Wort jedes Propheten eine Lüge sein, aber Gottes Wort wahrhaftig. Seht, wenn das Wort Gottes von einem Propheten kommt, dann ist er ein wahrer Prophet. Denn das Wort kommt zu den wahren Propheten. Wahrer Prophet, wahres Wort. Falscher Prophet, falsches Wort. Oder Satzung, oder Denomination. Tretet hierbei, sagt das auf, glaube das, tut das. Aber das wahre Wort kommt zu dem wahren Propheten und er verkündigt das wahre Wort. Und ihr folgt dem wahren Wort und ihr empfängt die echte Erfahrung aufgrund des Wortes. Amen. Denn das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Es wird Fleisch in euch. Ihr seid Kinder Gottes geworden und das Wort Gottes strömt in euch hinein. Gott ist in euch, so sagt die Bibel. Ihr seid seine Natur teilhaftig geworden, Halleluja, und wirkt die Werke Gottes. Seht, so sagt die Bibel, falsche Propheten halten euch fern von dem wahren Wort. Seht, die Bibel sagt es, wollt ihr die Schrift dafür, 2. Timotheus Kapitel 3, steht's geschrieben, falsche Propheten haben genug von dem wahren Wort, um es falsch hinzustellen. Sie haben eine Form der Gottseligkeit. Um die Form zu haben, müssen sie ein wenig aus dem Worte nehmen. Aber sie leugnen die Kraft. Welche Kraft? Ich muss es begradigen. Seht, dienet Gott. Nicht hier tanzen gehen und dahin gehen, Haar schneiden und so weiter. Falsche Propheten gestatten es euch und sagen, das macht keinen Unterschied. Seht, und jemand sagte mir vor kurzem, warum lässt du in der Welt die Frauen nicht allein und die Männer in Ruhe? Die Menschen glauben doch, dass du ein Prophet bist. Ich sagte, ich bin's nicht. Und er sagte, die Menschen glauben dir, warum lehrst du sie nicht darüber, wie sie Visionen empfangen können und die Werke Gottes lehren? Aber sie kennen doch ihr ABC nicht und haben es nicht begriffen. Wie könnt ihr ein Kind aus dem Kindergarten nehmen und in die Hochschule bringen und Quadratrechnung lehren? Wie könnt ihr, wie wisst ihr, was das ABC bedeutet? Immer glauben Christus. Aus dem Englischen. Always believe Christ. Glaubt nicht einer Kirche, Gemeinde, glaubt Christus. Weshalb? Ihn zu erkennen ist Leben. Stimmt das? Nicht eine Glaubenssatzung kennen. Noch nicht mal sein Wort kennen genügt. Ihr müsst ihn kennen. Ihn als persönlichen Erlöser kennenlernen. Und durch das, durch die Wiedergeburt, wie Jesus zu Nikodemus sagte, wenn du irdische Dinge nicht glaubst, wie werdet ihr himmlische glauben? Wie könnt ihr die Dinge glauben? Sieh, der Geist wirkt doch und zeigt Visionen und dergleichen. Und wenn ihr Irdisches nicht glaubt, wie werdet ihr anderes glauben? Wenn sie nicht einmal glauben, dass man das Rauchen aufgeben muss, die Kleidung in Ordnung bringen muss und all diese Dinge abzulegen hat, wie kann ich ihnen andere Dinge lehren, dass sie da hineinkämen? Seht, oh, falsche Propheten haben das falsche Wort, Glaubenssatzungen, Denominationen und so weiter. Sagen aber trotzdem, Preis sei Gott und so weiter. Sie haben hier den Mantel Elias und sagen, Ehre sei Gott und doch wieder was anderes. Seht, und irgendjemand sagt, oh, es ist über mich hinweggelaufen oder über mich gekommen. Und was tut ihr danach? Wie lebt ihr danach? Seht ihr, nicht Sensationen. Die Frage, habt ihr den Heiligen Geist bekommen? Nicht nur Glory, Glory, Glory zu sagen und dann anfangen, etwas zu sprechen. Nein, das genügt nicht. Seht, welch ein Leben ihr danach führt. Und wenn man sagt, von der Taufe auf den Namen Jesu Christi, und ihr sagt, das ist Fanatismus, was dann? Seht, ihr müsst gewaschen sein durch das Wasser des Wortes, dann glaubt ihr jedes Wort, wie es geschrieben steht. Die Bibel sagt, dass die Schrift nicht eigenmächtig gedeutet werden kann. Die Bibel sagt, was sie sagt und gestattet nicht eine eigenmächtige Deutung. So wie es geschrieben steht, so müssen wir es glauben. Die gleichen Resultate werden hervorkommen. Falsche Lehre werden falsche Lehren und falsche Worte bringen. Wahre Propheten werden wahre Geburt durch das Wort bringen. Falsche Propheten leiten zur falschen Geburt, zur Geburt von Gemeinden, Geburt von Denominationen und Glaubenssatzungen. Hier seid ihr, Pfingstleute, falsche Gefühlserlebnisse. Ihr meintet, den Heiligen Geist zu haben. als ihr solche Gefühlserlebnisse hattet. Ich habe gehört, wie Teufel in Zungen redeten und Besessene. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Ihr fragt, Bruder Brennim, glaubst du an Zungenreden? Jawohl, glaube ich. Ich glaube alles, jauchzen alles. Aber wenn das Leben nicht da ist, um dahinter zu stehen, was dann? Seht, ich glaube das Wort Gottes. Sagt nicht einfach nur Halleluja und geht dann davon. Sprecht nicht nur von Christus, sondern seid demütig, sanftmütig und freundlich. Seht, wenn man in eine Stadt geht, zuerst muss man sich tadellos gekämmt haben, gekleidet haben. Der Anzug darf keine Falte haben und so weiter und so weiter. Dann muss ein gewisser Geldbetrag garantiert sein, ehe man eine Versammlung abhält. So ist es heute in den Denominationen. Seht, falsch. Halten genügend Wahres den Menschen vor Augen in Form der Gottseligkeit. Ich möchte, dass ihr jetzt hört. Falsche Konzeption, wisst ihr, was das ist? Falsche Annahmen leiten Millionen von Menschen in eine falsche Geburt, falsche Lehre. Sie glauben an eine Sensation, Gefühlserlebnisse. Ihr meint, ein Gefühl war es schon. Manche haben ein Licht vor sich gesehen, ein Gefühl gehabt. Das alles mag gut sein, aber das genügt nicht. Es sei denn, ihr habt es erlebt, manche sagen sogar, sie seien schon als Söhne Gottes offenbar geworden. Ja, wann denn? Wo denn? Seht, dann sagte, Ehre sei Gott. Ich hatte einen Traum, das und das habe ich gesehen. Ich glaube an Träume, aber wenn der Traum nicht mit dem Wort übereinstimmt, dann ist er verkehrt. Dies ist die Wahrheit, alles andere ist verkehrt. Millionen werden in falsche Geburt geführt. Ich hatte einen Zeitungsausschnitt, wollte ihn mit mir bringen, in die ökumenischen Väter, griechisch-orthodoxe Kirche, und wie sie das Gespräch hatten mit dem Papst Johannes 23 und wie sie zusammenkommen wollen als Protestanten und Katholiken. Und jemand sagte, preis sei Gott. Ich meine, es war Bruder Norman, der mir den Artikel brachte und sagte, es ist später, als wir denken, Bruder Brennan. Seht, und der Präsident und all die hohen Ämter, Staatsämter, Ministerposten, werden von ihnen begleitet. Seht, unsere Nation ist unter katholischer Kontrolle. Nun, gib Christus, was Christus gehört. Wenn ihr zum Beispiel dem Schwein sagen würdet, du bist ein Schaf, wäre es dann schon ein Schaf? Und ihr würdet sagen, Schwein, komm jetzt mit, ich werde deine Zähne bürsten und werde dir ein Bad geben, dich echt schrubben, und danach bist du mir ein Schaf. Und ich werde dich schrubben und so weiter, aber danach sag nicht mehr, sondern benimm dich wie ein Schaf. Seht, das geht nicht. Es ist nicht das nur ins Wasser tun und dann schrubben. Es ist ein Sterben und eine Geburt.
Amen.
Seht, Schafe benötigen Schafspeise. Ein Schwein bleibt, was es ist. Natürlich stimmt das. Und hat die Natur. Ja. Und die Natur ist die eines Schweins. Wenn ihr die Welt liebt und die Dinge der Welt, dann seid ihr immer noch ein Schwein. Gott helf uns. Sterbt als Schwein. Und bleibt so lange da, bis ihr wirklich tot seid. Und ihr erneuert werden könnt. Und das Opfer, das ihr als Schwein dargebracht habt, verzehrt wird und nicht mehr interessiert und nicht mehr existiert, sondern ihr dann ein Schaf geworden seid. Aber erst muss das Alte vergangen sein. Seht, ihr könnt nicht gut zureden und sagen, so werde jetzt. Nein, es muss geschehen. Nicht durch Satzung, nicht einfach sagen, Glory sei Gott, Ehre sei Gott, und die ganze Nacht durch, und ich sprach in Zungen, Bruder Brennim, und so weiter. Ich habe im Geiste getauft. Oh, das ging ganz über mich. Ich sage dir jetzt, Aber von der Taufe auf den Namen Jesu lasse ich mir von dir nichts sagen. Seht ihr? Ihr seid noch ein Schwein, sonst nichts. Meine Schafe hören meine Stimme, mein Wort. Ich sage, Brüder, schaut, zeigt mir eine Stelle, wo je eine Person getauft wurde im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen. Sie sagen auch ganz gleich, ich gebe nichts um, Halleluja, ich hab's. Und das ist doch nur ein Jesus only. Nein. Jesus only ist eine Gruppe von Menschen, eine Denomination. Und der eine kann den anderen nicht irgendwie bezeichnen, denn beide sind verkehrt. Ich spreche von echten, 100% geborenen, wiedergeboren, durch den Geist Gottes und mit dem Tau des Himmels getränkt.
Amen.
Ob ihr Methodisten seid oder was immer, wichtig ist, dass ihr zum Wort gewiesen werdet und das Erlebnis macht. Amen. Menschen von heute wollen Abkürzungen. Sie meinen, oh, im Augenblick geschieht's und dann, was tun sie eigentlich? Heute Abend sind sie draußen, wie manche von denen, deren Namen wir ja wissen. Wir wollen sie nicht nennen, weil es auf Tonband aufgenommen wird. Einmal sind sie im Nachtclub, spielen dort Gitarre und am nächsten Morgen spielen sie in der Gemeinde und schlagen auf derselben Gitarre die Saiten an. Seht, die Bibel sagt im Propheten Jesaja 28, der ganze Tisch ist voller Gespeit. Und es wird geschrieben, die Sau wälzt sich in der Schwemme und der Hund kehrt zum Gespeit wieder zurück. Warum kehren sie immer wieder zurück? Weil sie nicht wiedergeboren sind. Wenn sie wiedergeboren wären, sind sie neue Kreaturen. Seht, eine alte Krähe. Ihr könntet sie mit Farbe anstreichen. Schön mit einer Farbe, wie eine Taube. Ganz weiß zum Beispiel. Ja, aber die Krähe blieb eine Krähe. Genauso Bussard, Raubvogel vor. Genau wie vorher stürzt sich auf tote Dinge. Wisst ihr, eine Taube braucht nicht einmal ein Bad zu nehmen. Oh, Halleluja. Eine Taube ist so gemacht, sie hat Öl in sich, das von innen hervorkommt und durch die Federn trinkt und sie reinigt. Es kommt von innen heraus.
Amen.
Oh, der Bus hat mal gesagt, ja, ich hab's auch. Nein, so nicht. Nein. Und auch nicht ein bisschen heiliges Wasser gesprengt hier oder da. Nein, eine Geburt muss stattfinden. Oh, manche sagen, gelobt sei Gott, ich gehe zur Gemeinde genau wie du, Halleluja und so weiter. Nein, so geht's nicht. Die Taube hat Öl in sich. Und es gibt ja keinen Vogel gestaltet wie sie. Und sie reinigt sich von innen heraus. Sie braucht gar nicht auf Reinheit zu achten. Sie bleibt rein. Sie ist rein. Oh, Schwester Way. Halleluja. Etwas innerlich hält sie rein. Nicht, ich bin letzte Woche einer Gemeinde beigetreten oder dies und jenes. Nein. Nicht, ich habe aufgehört mit Zigarren rauchen und so weiter. Oh, Schwester, ich soll so altmodisch sein und mich kleiden. Und jetzt habe ich mein Haar wachsen lassen und jetzt verlachen mich alle und ich habe so viele Schwierigkeiten und das ist doch solcher Not. Oh, Gott erbarmet sich deiner. Bruder, wenn ihr innen etwas empfangen habt, dann ist alles gewaschen. Ihr bleibt dort stille, bis ihr vollkommen rein seid. Wenn ihr Schafe seid, braucht ihr die Wolle nicht zu fabrizieren, sondern sie kommt von selber, sie wächst. Dem Schaf wird doch nicht gesagt, bring du mir Wolle oder trage mir diese Wolle. Es kommt automatisch. Ihr trägt die Früchte des Geistes. Ihr sagt aber, ja, jetzt muss ich das und jetzt das und dann jenes und dann wird. Nein, nein, nein. Werdet wiedergeboren. Werdet einfach wiedergeboren. Ihr fragt, ja, soll ich die ganze Nacht überwachen? Soll ich die ganze Nacht über das und jenes und soll ich sogar Bußübungen tun? Nein, gewiss nicht. Werdet wiedergeboren. Es muss von innen herauskommen und wird dann das Äußere von selber ordnen. Seht, innen muss es gewaschen sein und dann ist es außen auch kein Schwein mehr, sondern ein Lamm. Ihr wisst, ich bin nicht gebildet. Ich muss einfach in solchen Beispielen sprechen. Ich habe die Geschichte Johannes des Täufers gelesen. Auch er hat irdische Ausdrücke gebraucht, wie Schlangenbrut, Ottergezücht, sprach von den Äxten, die den Bäumen an die Wurzel gelegt worden sind und so weiter. Das hat er damals so aus der Natur genommen. Darüber sprach er. Er sprach oder verglich mit Dingen, die er kannte. Wenn ihr ein Schwein und Lamm seht, ist ein schöner Vergleich. Jeder begreift es. Ein Schwein bleibt ein Schwein. Und ein Lamm, ein Lamm. Ihr müsst wiedergeboren sein, ehe ihr ein Lamm sein könnt. Abkürzungen. Heute will man alles ganz schnell haben. Abkürzen. Pfingstleute und andere wollen abkürzen den Weg zum Himmel und sagen dann Halleluja. Abkürzung, Halleluja. Abkürzung hier und wieder Halleluja. Nein. Und dann heißt es ja, morgen gehe ich hin, werde Teufel austreiben, das Nation, Halleluja. Und, aber sie wollen alle die Abkürzung und so viel von der Welt mitnehmen, wie sie nur können. Nichts könnt ihr von der Welt mitnehmen und es gibt keine Abkürzung auf dem Wege zum Himmel. Ihr müsst den Weg über Golgatha gehen. Ihr stirbt. Oh Gott, was kann ich noch sagen? Um es richtig zum Ausdruck zu bringen. Ihr müsst sterben, wörtlich, buchstäblich sterben. Sterben den Dingen der Welt. Und neu geboren werden. Amen. Keine Welt, nicht die Dinge der Welt. Alles ist gestorben. Keine Abkürzungen mehr. Seht ihr? Sie wollen nicht wachsen. Sie möchten es schnell haben. Aber wir wachsen in dem Herrn. Es bedarf des Wachstums und der Erlebnisse. Menschen an der Westküste, da gibt's schon eine Gruppe, die sagen, wir taufen in die Unsterblichkeit hinein. Durch die Wassertaufe sagen, jetzt seid ihr junge Mädchen und junge Frauen und so weiter. Die anderen haben den Mantel Elias dabei und hier Offenbarung und das meinen sind geoffenbarte Söhne Gottes. Unsinn! Wo habt ihr das im Wort? Babys werden doch nicht erwachsen geboren. Sie werden Babys, als Babys kommen sie und wachsen dann, bis sie im Mannesalter sind. Vielleicht soll ich aus Epheser noch einmal lesen, vielleicht den 15. Vers, irgend in dem Bereich. Vielleicht beginnend mit dem 12. Vers. Um die Heiligen tüchtig zu machen für die Ausübung des Gemeindedienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir allesamt endlich zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses in der Fülle Christi. Denn wir sollen nicht länger unmündige Kinder sein und von jedem Wind der Lehre durch das Trugspiel der Menschen, die mit Arglist auf Irreführung ausgehen, wie Meereswogen hin und her geworfen und umhergetrieben werden. Vielmehr sollen wir die Wahrheit übend in Liebe, in allen Stücken, in ihn hineinwachsen, der das Haupt ist, Christus. Was? Morgen? Nein, wachsen. Hineinwachsen. Er ist das Haupt, Christus. Ein Wachstum. Ich erinnere mich an die erste Predigt, die ich hielt. Ich trat auf und ich dachte, ich habe es gut gemacht. Und die alten Frauen, die haben geweint und das tat mir so gut. Und da bewunderten mich als Jungen. Und Dr. Davis war ja ein alter Rechtsanwalt. Er hat gesagt, heute predigst du. Und ich kam hin und sagte, wie habe ich es gemacht? Ich dachte, er würde sagen, gut. Und er sagt, das Schlechteste, was ich je gehört habe. So schlimm habe ich noch nichts gehört. Ich sagte, Bruder Davis, die haben doch alle geweint. Ja, das sagt, die weinen auch bei Beerdigungen. Und bei manchen Anlässen wird geweint. Und er sagte, weißt du, Billy, du hast nicht das Wort verkündigt, du hast von einer Mutter gesprochen, die ein Kind verloren hat und geweint hat und so weiter. Man wird doch nicht wiedergeboren durch solche Dinge, die da so gebracht werden. Und er hat mir den Wind aus den Segeln genommen, direkt. Nicht jauchzen, sondern das Wort ist es, worauf es ankommt. Das Wort macht lebendig und bringt die Erfahrung. Und er sagte, Billy, ich will es dir erklären. Als ich als Rechtsanwalt meinen ersten Fall zu verteidigen hatte, er war zwischen Mann und Frau. Und die Frau, die hat geweint und ich habe mit ihr geweint. Und plötzlich sagte der Richter, welch ein Unsinn geht hier vor sich, führt den Mann doch hinaus. Seht, und er weinte und nun sagte, lass doch hier die Sache so und so sein. Der alte Richter, der war erwachsen, der wusste, worum es geht. Da nützt kein Weinen. Und der sagte tatsächlich, Herr Richter, wie lange wird das Gericht diesen Unsinn zulassen und dies Gebarren ertragen? Was soll es? So ist es mit vielen. Vieles wird gemacht, aber nicht genügend Wort, um dahinter zu stehen, um zu wachsen. Oh, man sagt, er tanzte im Geist, das ist schon gut beliebt. Nicht für mich. Nein. Er muss wachsen. Er muss sich bewähren, geprüft werden. In der richtigen Zeit. Ich habe in der Geschichte vor kurzem gelesen, nimm ich zu viel Zeit, alles vollruft, nein. Ich weiß nicht, ich meine, es war die Schwester dort, die Schwester Arnold, die ein Amen sagte. Und sie hat mir etwas erzählt. Und ich habe es auch nachgelesen in einem Kirchengeschichtsbuch von einem Mann in den Tagen St. Martins, was jemand erlebt hatte. Einer kam und sagte, der Herr hat mich zum Propheten des Alten Testaments gemacht. Und er sagte, ich werde weissagen. Und er sagte, heute Abend wird Gott herabkommen und mir ein weißes Gewand geben, und ich werde mich unter euch setzen, und dann werdet ihr erkennen, dass ich einer der Propheten des Alten Testaments bin. Und Tatsache, zur Mitternacht geschah es, und der Mann hatte ein schönes Gewand, weißes Gewand. Er kam hinein und sagte, habe ich doch nicht gesagt? Und dann sagte er, ich bin ein Prophet des Alten Testaments. Aber der alte Bischof, der machte da nicht mit. Der sagte, das ist doch nicht gemäß dem Wort. Propheten werden noch nicht gemacht. Propheten sind vorher bestimmt und ein Prophet würde so gar nicht handeln. Schon die Früchte bewiesen, dass er kein Prophet war. Er sagte, bleibt während der Nacht hier, fastet und betet und singet Lieder. Ein Tag oder so vergingen und der alte Bischof betete, Herr, was ist mit dem Jungen? Dieses Gewand sieht ja aus, als sei es außergewöhnlich. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Aber sie kannten jemand, das war ein Prophet, das war der Martin. Und dann haben die gesagt, weißt du was, gemäß der Schrift bist du verkehrt. Aber warum gehst du nicht zu dem Martin, stellst dich vor ihn und sagst ihm, was du uns gesagt hast. Oh, da darf ich nicht hingehen. Vor Martin will ich nicht treten. Ihr wisst ja nicht, seht ihr, Gold kann geprüft werden. Aber dieser Mann Gottes dort, der hatte die Wahrheit, der Martin. Deshalb gebe ich die Aufforderung, dass jemand mir zeigt, wo die Taufe auf den Namen Jesu Christi falsch ist. Zeigt mir, ob eine Wiedergeburt sein kann, ohne dass ihr stirbt oder tot der Welt seid. Zeigt mir diese Dinge. Nehmt es durch die Prüfung, ob es den Test bestehen wird. Das stimmt. So sagten sie, nein, du musst hingehen. Eine Gruppe von Männern nahm und plötzlich war das Gewand verschwunden. Oh, die Pfingstler würden das heute schön schlucken, wenn jemand so in ihre Mitte käme. Schaut, es sah echt aus, war aber nicht gemäß den Worten. Martes sagte, Satan sei ihm erschienen mit einer großen goldenen Krone und alles dekoriert, reihenweise, strahlend und so weiter. groß, gut aussehen, korrekt gekämmt und gestriegelt und gebügelt und die Schuhe aus Gold. Und er kam und sagte, Martin, kennst du mich? Nun, Menschen, die keine Visionen sehen, mögen das nicht so gut verstehen. Aber ihr wisst ja auch Visionen. Da gibt's verschiedene Geister. Und die Bibel sagt, dass womöglich auch die Auserwählten verführt würden. Seht, die Auserwählten, das sind diejenigen, die vorherbestimmt sind und zu dem Zweck geboren sind. Er kam zu dem Auserwählten, zu Martin, und sagte, kennst du mich? Ich bin Christus. Und sagte, wirst du mich anerkennen? Martin zögerte. Es war befremdend. Er wartete einen Moment, wiederholte. Er sagte, siehst du mich nicht? Ich bin Christus. Erkennst du mich nicht? 3-4 Mal hat er das so gesagt. Und Martin sagte, Satan, ich kenne dich. Mein Herr ist noch nicht gekrönt. Er wird gekrönt, wenn die Heiligen um ihn sind. Das ist gemäß dem Wort. Da die römische Kirche hat so viele Dogmen, böse Geister sind hereingekommen, müssen genug vom Wort nehmen und leugnen, um Dogmen daraus zu machen und so weiter. Haltet euch davon fern. Seht, Geister werden sich erheben und alles verführen. So steht's geschrieben. Wie Jannes und Jambres Moses widerstanden, werden solche Männer der Wahrheit widerstehen, die zerrüttete Sinne haben. Wunder werden sie tun, jede Art von Zeichen. Haltet euch fern von ihm. Das Wort des Herrn kam zu den Propheten. Und wir glauben den Propheten. Gebt acht. Er sagt, ich kenne dich, Satan. Mein Herr ist nicht solch eine große Gestalt wie du. Mein Herr schied von hier mit einem Gewand, das mit Blut war, und seine Nägelmale. Und er wird wiederkommen, wie er gen Himmel gefahren ist. In derselben Weise. Seht, aber er kommt und er sprach so in Zungen. Und das sind die besten Menschen, die ihr je habt. Seht, höret, glaubet nicht alles. Seid auf der Hut. Ich hoffe nicht, dass das Wort euch langweilt. Ihr seid wiedergeborene Christen und werdet jetzt geformt. Wachst vom Baby hin und es nimmt Gestalt an. Zuerst ein Baby und dann das Wachstum. Seht, und dann erscheinen wir im vollen Mannesalter. Amen. Da habt ihr's. Tag für Tag, Jahr für Jahr. Bleiben Sie in gleicher Weise. Wir wenden uns zum Wort. Wenn ihr in mir bleibt, ihr sagt, ich bin wiedergeboren, Halleluja. Ich habe das getan und jenes und, aber das mit dem Namen Jesus, das glaube ich nicht und so weiter und so weiter. Sie tun Wunder, aber werden vom Wind der Lehre hin und her gewogen. Seht, doch wir dürfen sagen, aus Gnaden sind wir durch den Geist geboren, wachsen in Christus hinein, durch das Wort in die Gestalt Christi. Wenn ihr geboren wurdet als Prophet, bleibt ihr Prophet. Wenn ihr als Christ geboren seid, bleibt ihr Christ. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, höre, wachsend in das volle Mannesalter Christi. Nicht wie ein junger Rechtsanwalt, der anfängt mitzuweinen und Dinge vorträgt, die sich nicht gehören. Nein, Wachstum in den Jahren, bewährt und so weiter. Auf Christus, den Felsen sind wir gegründet. Mögen Denominationen tun, was sie wollen. Ich sage, Herr, halte mich demütig. Er wird uns bis zu jenem Ufer geleiten. Volles Mannesalter. Nun seht, wenn wir sehen, wie es hier war, und ihr nach dem Tode nichts mehr ändern könnt, seht nicht Gefühlserlebnisse, ihr habt so alles miterlebt, hunderte von ihnen. Und ihr seht es, was geschah. Aber wenn die Menschen in dem Zustand sterben, was dann? Der Tod ändert nichts. O Christen, im Schluss lasst mich noch sagen, wir wollen uns ihm und seinem Worte zuwenden, mit aller Aufrichtigkeit. Kommt demütig, wie es sich für Christen geziemt, und seid wiedergeboren durch seinen Geist. Und wenn ihr wiedergeboren seid, dann seid ihr bestätigt als Christin durch die Frucht, die ihr trägt. Habt ihr das? Ihr alle habt das verstanden. Ihr seid oder werdet an den Früchten erkannt. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ihr mögt euer ABC nicht kennen, aber ihr könnt eine Dame sein, eine Christin. Ihr mögt von der Welt gehasst werden, um des Willen, was ihr tatet. Aber wenn ihr um seinetwillen gehasst werdet, vielleicht seid ihr kein Theologe. Der Blinde war blind geboren. Jesus heilte ihn. Seht, von Geburt an war er so. Aber Jesus hat ihn gesund gemacht, heilte ihn. Und als er kam und es sehen konnte und die Pharisäer den Herrn zur Rede stellen, wer es war, es konnte nicht geleugnet werden, dass etwas geschah. Er war kein Theologe. Er tat, was die Prediger heute tun. Er wollte es nicht erklären. Und er war ja kein Theologe. Was tat er? Sie sagten, gib Gott die Ehre. Wir sind die Theologen. Hier, wir wissen, der Mann ist ein Sünder. Der Mann konnte das Werk nicht leugnen und ihre Worte ihm nicht widersprechen. Aber ich weiß nicht, ob er ein Sünder ist, aber eins weiß ich, einst war ich blind und jetzt bin ich sehend. Was ist mit euch allen? Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Aber eins weiß ich. Ich war einst blind, jetzt kann ich sehen. Was tat er? Er war bestätigt. Das stimmt. Er wurde bestätigt. Etwas geschah. Sein ganzes Wesen wurde verändert. Aus der Finsternis zum Licht, vom Blindsein zum Sehen. Ein Mensch, der aus dem Geiste Gottes geboren ist, der einst die Form der Gottseligkeit hatte und die Kraft leugnete und so weiter, sagte, die Tage der Wunder sind vorbei. Wenn er wiedergeboren ist, er braucht kein Gelehrter zu sein, aber er wird jedes Wort glauben. So wie meine farbigen Brüder und Schwestern es sagen, vergib mir, wenn ich das jetzt so sage. Dieser Bruder aus dem Süden, von ihm wurde gesagt, er konnte nicht lesen. Und er hat die Bibel mit sich getragen. Und man verhöhnte ihn und sprach, du kannst doch nicht lesen. Warum trägst du die Bibel mit? Er sagt, ich glaube, was darin geschrieben steht. Und er sagt, ich glaube von Deckel zu Deckel und ich glaube sogar den Deckel, weil da drauf steht Heilige Bibel. Und die fragen, ja, wie weißt du denn das? Er sagt, ich glaube das einfach. Ich glaube es und damit hat es sich. Und die sagten, Mos, würdest du tun, was die Bibel sagt? Ja, wenn die Bibel es sagt, dann tue ich's. Seht ihr es? Gut, Mos, wenn da diese Steinwand oder diese Mauer, wie könntest du da durchspringen? Und der sagte, wenn die Bibel sagen würde, dass der Mos da durchspringen soll, dann würde es geschehen. Er sagte, wenn Gott es sagen würde, dass ich es tun soll, dann würde ich es tun. Und sie fragten, wie würdest du es können? Du würdest deinen Kopf doch stoßen. Nein, dann hätte Gott das Loch für mich schon gemacht, ehe ich dort ankomme. Seht, ihr müsst es wagen, Gott bei seinem Wort zu nehmen und danach zu handeln. Hier ist eine kleine nervöse Frau. Sie meint, sie wird sterben. Du wirst nicht sterben. Du fragst, wie kann es geschehen? Nimm sein Wort, stell dich da drauf. Stell dich da drauf und sieh, was geschieht. Sag dem Teufel, er ist ein Lügner. Ganz gleich, wie alt du bist, sage dem Teufel, weiche, und er muss weichen. Und du wirst sehen, was geschieht. Dann wirst du aufhören zu sagen, ach, ich hatte einen Herzanfall, ich hatte einen Herzanfall. Das ist eine Lüge, du hast es nicht mehr. Glaube einfach Gottes Wort, das stimmt. Wenn ihr wiedergeboren seid, wird Gott euch bestätigen. Und getauft seid und so weiter. Gott bestätigt seine Natur. An seinen Früchten, an den Früchten werdet ihr es erkennen. Das stimmt. All die Knechte sind in gleicher Weise bestätigt worden. Wie erkennt man einen Pfirsichbaum, weil er Pfirsiche trägt? Wie wisst ihr, dass ein Apfelbaum ist, weil er Äpfel trägt? Wie wisst ihr, dass es ein Christ ist? Seht, weil die christlichen Zeichen an ihm sind, christliches Leben in ihm ist. Wie wisst ihr, dass er ein Lehrer ist, wenn das Wort durch ihn ergeht? Wie wisst ihr, dass ein Prophet ist, wenn das Wort an ihn ergeht? Er legt Zeugnis ab, Bestätigung, und beweist sich selber. Wie kommt es? Erst sterben. Seht ihr, wir müssen sterben und werden eine Neuschöpfung in Christus Jesus. Das kommt mit der Berufung und wir bleiben dabei. Die Früchte des Geistes begleiten uns, wenn wir seine Knechte sind, wenn wir wiedergeboren sind. Begleiten uns die Früchte des Lebens Christi. Wie erkennt ihr den Pfirsichbaum? Weil er Pfirsiche trägt. Wie erkennt ihr einen Christen? Weil er als Christ handelt, als Christ wandelt, als Christ redet, wie Christus lebt, über der Sünde siegreich. Was tut er? Er sagt nicht, seht, was ich getan habe. Das hat Christus nicht getan. Er gab alle Ehre dem Vater. Das stimmt. So tut auch ihres. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Dies ist nicht meine Neujahrsbotschaft, sondern mein Rat an euch Christen, an euch, ihr, die ihr Gott liebt, wenn ihr zu dem ehernen Gerichtsaltar Gottes kommt und ihr wiedergeboren werden möchtet, legt euch darauf. Erwartet nicht, dass ihr dann wieder aufsteht davon, sondern dass ihr liegen bleibt, einfach stirbt und alles zu Ende ist. Wenn nicht, wenn ihr das nicht vorhabt, geht erst gar nicht hin, legt euch gar nicht erst darauf. Seid aufrichtig und dann tut es. Ich habe noch einige Seiten, muss nun zum Schluss kommen. Legt euch selbst auf den Altar Gottes, auf den geehrten Gerichtsaltar Gottes. Werdet der Welt so tot, wie Christus der Welt war, tot war. Werdet so tot, wie die gerichtete Schlange aus dem Garten Eden und dort aufgerichtet wurde. Kein Leben darin überhaupt. Das Leben war entschwunden. Christus starb, er war tot, man nahm ihn vom Kreuz, legte ihn in das Grab, er war tot. Und dann ist er auferstanden zu unserer Rechtfertigung. Und wir sterben mit dem Lamm auf dem Altar und sind mit ihm durch die Rechtfertigung auferstanden. Denn sein Leben, das ihn von den Toten hervorbrachte, dasselbe Leben, hat uns aus unserer toten weltlichen Verfassung emporgehoben und uns zu neuen Geschöpfen in Gottes gemacht, im Reiche Gottes gemacht und versiegelt auf den Tag unserer Leibeserlösung. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Versucht nicht, es zu verstehen. Jesus sagt, ihr könnt es nicht verstehen. Nehmt es an. Nehmt es auf der Grundlage seines Wortes an. Ihr glaubt nicht blindlings, nein. Ihr sagt, Herr, Herr, töte mich, nicht Gefühlserlebnis, töte mich, nimm die Welt aus mir heraus. Ich liebe noch die Dinge der Welt. Nein, ich meine nicht die Schönheiten dieser Welt. Ich meine die Lust, den Schmutz dieser Welt und so weiter. Diese Dinge sterben automatisch. Und sie haben kein Anrecht mehr an euch. Sie werden euch schmutzig vorkommen. Seht, ihr weint oder ihr ruft aus. Und je mehr ihr das seht, umso übler wird's euch. Ihr könnt keine Kompromisse mehr schließen, kein Platz dafür. Nein, wenn die Welt auch existiert, sie ist tot für euch. Ihr könnt daran keinen Anteil haben. Ihr seid gestorben. Tut es nicht. Stirbt den Dingen dieser Welt. Der Herr segne euch. Seid oder werdet wiedergeboren, Christen. Werdet wiedergeboren. Dann braucht ihr nichts mehr zu beanstanden. Frauen, wie schwer ist es, euch zu sagen, oder dass ihr Frauen sagt, es ist das Schwerste für mich, das Haar wachsen zu lassen. Ihr Männer, das Schwerste für mich, dem Zorn Einhalt zu gebieten. Nein, ganz einfach dem Herrn ergeben und eine ermahnt, die andere sagt, Liebling, so nicht. Und wenn einer euch auf die eine Seite schlägt, braucht ihr nicht das Taschenmesser zu ziehen. Wenn der eine euch hier schlägt, und dann könnt ihr fragen, warum hast du es getan, Bruder? Da habt ihr es doch. Das ist Christentum. Wenn jemand etwas Böses über euch sagt, anstatt eine große Sache zu machen, dann zieht euch zurück und sagt, himmlischer Vater, der Mensch ist doch sterblich. Ich bitte dich darum, nimm doch den Geist aus ihm heraus. Lass nicht zu, dass er es so weiter tut. Ich bitte dich, rette sein Leben und so weiter. Ihr müsst es von Herzen meinen und dann wird's geschehen. Wenn ihr aus dem Geiste Gottes geboren seid, werdet ihr tatsächlich lieben. Ihr liebt nicht ihre Wege, aber und ihr bleibt fern von den Dingen der Welt, aber ihr selber haltet euch rein oder fleckenlos von den Dingen der Welt. Ihr braucht nicht sagen, ich mache heute das und das und räume damit auf und werde dem oder jenem das und das sagen oder beibringen. Nein, wollt ihr ihn nicht jetzt aufnehmen? Es ist einfach das, was ich euch sage, ja überzeugen möchte. Nehmt ihn an. Ich liebe euch. Wie liebe ich diese kleine Gruppe von Menschen. Wie mag ich es zu kommen, ins Gebäude kommen und mich umschauen. Ihr wisst, was ich immer sehen wollte. Eine Gemeinde mit dem Geiste erfüllt, in die Sünde nicht hinein kann. Wenn ein Glied etwas Verkehrtes tut, wird der Geist es hervorbringen und dass Furcht komme über die Christen, dass alles in Ordnung gebracht würde oder in der Versammlung gerufen würde, wäre das nicht schön? Und wenn die Unreinen kommen und sich setzen unter uns, als erstes wird der Heilige Geist sprechen, wird offenbaren und so weiter. Er wird's ihnen sagen. Und er wird an einem, am anderen wirken. Alle beten, alle bilden eine Einheit, eine Person. Denn wir sind alle Glieder des einen Leibes, alle wiedergeboren durch den Geist Gottes, erfüllt mit demselben Geist, hineingetauft in denselben Leib. Wäre das nicht wunderbar? Wir können es haben, Gott hat es verheißen. Aber zuerst der Tod, begraben werden, dann Auferstehung mit ihm. Lasst uns die Häupter jetzt beugen zum Gebet. Hier liegen Taschentücher. Heiliger Gott, wir erkennen, Herr, die Heiligkeit, während wir an diesem Ort stehen. Wir erkennen, dass wir im Hause Gottes sind. Wir befinden uns darin und haben Gemeinschaft mit dem Leibe Christi, welche das Haus Gottes ist. Die Glieder des Leibes sind versammelt. Der eine kam von hier, der andere von dort zu dieser Versammlung. Heute, an diesem Tage, eine Belehrung wie in einer Sonntagsschule, lang ausgedehnt. Doch, Vater, ich glaube, es ist von dir bestimmt, so zu sein, dass wir begreifen, was Geburt und Auferstehung bedeuten, was es heißt, wiedergeboren zu sein. Wir müssen die ersten Dinge an erste Stelle setzen. Wir müssen sterben, um wiedergeboren zu werden. Du änderst deine Gesetze nicht. Das Naturgesetz stellt dafür den Beweis, denn jede natürliche Same muss erst sterben, um wieder geboren zu werden. Und wir erkennen, dass wir auch zuerst sterben müssen, damit wir wiedergeboren werden können. So viele, Herr, bitte ich heute, dass du uns vergibst. Wie viele haben sich auf gewisse Erlebnisse, die sie hatten, gestützt und meinten, wiedergeboren zu sein, doch die Früchte ihres Lebens zeigen, dass sie vom falschen Baum stammen. Vater, aus diesem Grunde habe ich heute so geschworen. Bruder Neville bat mich, die Botschaft zu bringen. Ich tat es in dieser Sonntagsschullektion weise. Vater, ich tat es in Liebe und von ganzem Herzen, damit die Leute es erkennen und nicht auf irgendeiner kleinen Erfahrung, die sie hatten, ausruhen, sondern dass sie ernsthaft für den Tag leben, der herannaht. Nicht nur während der Zeit des Gottesdienstes, sondern dann, wenn sie von außen nach innen, wenn Druck kommt, dass sie standhalten. Nicht in ihrem eigenen Geiste wandeln und in ihren eigenen Gedanken. Schelten sie zurück, wenn sie gescholten werden? Das ist die Frage, Vater. Und wenn wir sehen, dass es völlig unmöglich ist, dass einer den anderen rettet, dass du, o Gott, einen vorbereiteten Weg gemacht hast, ein allumfassendes Opfer dargebracht hast, dass es die einzige Möglichkeit ist, wie wir kommen können, nicht eine Gemeinde, nicht eine Glaubenssatzung, Denomination, Sensation, sondern auf dem Wege Christi, wie der erste Mensch als gerechtfertigt auf dem Altar mit seinem Lammstamm starb. So muss bis zu dieser Stunde jeder mit Christus sterben, mit dem Lamm, Christus Jesus. Dann sind wir tot mit ihm und mit ihm zu einem neuen Leben auferstanden. Gewähre es, Herr, dass kein Herz, dass es an keinem Herzen vorbeigeht. Wir wollen heute darüber nachdenken, während wir heute Abend um 19:30 Uhr hier zurückkehren und die Versammlung haben.